Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir stehen also bei auf der Seite 115. Wir haben bei 114 gehört vorige Woche. Meine Anfangsfrage wieder, möchte jemand noch etwas aufgreifen, nachfragen, einwenden vom letzten Mal? Sonst steigen wir dann einfach neu ein. Ach so, da gibt es noch was anderes. Das kann ich mal anfangen, soll ich geben. Ich kriege wieder diesen Zettel da mit, wo man sich eintragen soll für das Haus, damit die wissen, wie das da ist. Ich gebe es einfach weiter, wenn die so nett sind. Und würden Sie das hinterher vielleicht oben einwerfen, bei der Frau Heiner im Briefkasten? Vielen Dank, dass man da guckt. Also ich meine, dass man bei diesem ersten Text sich gar nicht so groß aufhalten soll. Man könnte sich fragen, was meint er eigentlich mit Wille? Denn dauernd fordert er uns ja auf, was zu tun und uns zu entscheiden und nicht dies oder jenes zu machen. Deswegen vertritt er ja dauernd einen Willen und auch die Freiheit des Willens schon in den Texten. Wenn Sie einfach nur weiterblättern auf den nächsten Seiten, dann werden wir heute schon noch dahin kommen, wie das immer auftaucht. Tatsächlich ist es ja so, dass man sagt, dass für die Griechen tatsächlich der Begriff Wille fehlt. Die haben einerseits das Streben, den Eros, im Lateinischen wird das dann heißen Appetitus Naturalis, ein Grundstreben. Die Neuzeit wird dann sagen, das Grundstreben besteht eigentlich darin, sich selbst im Leben zu erhalten, im Dasein zu erhalten. Das ist dieser merkwürdige Gedanke der Neuzeit. Spinoza definiert das so, sagt, Conatus entis est esse suum conservare. Die eigentliche Geneigtheit, sagte dort Conatus, Conaia heißt versuchen, die eigentliche Geneigtheit des Geschöpfes ist, sein Dasein zu erhalten. Das wird dann bei Nietzsche dynamisiert, dass es nicht bloß ums Erhalten geht, sondern eigentlich ums Wachsen und sich übersteigern. Und das steckt eigentlich in der Tradition auch schon drin, in dem gesagt wird, der Eros ist eigentlich die Grundkraft des Menschen oder der Appetitus, dass man zu irgendetwas unterwegs ist. Und dann kommen eben die drei Kräfte im Menschen dazu, in dieser klassischen platonischen drei Seelen oder drei Seelenteillehre, wovon wir schon öfter gesprochen haben. Die Vernunftseele im Kopf, die aggressive Seele in der Brust und die begierde Seele im Bauch. Und diese beiden, also begehrenden Teile, das Aggressive und das Begehrende, Epitimetikon und Thymikon bei Platon genannt, das wird geleitet durch die Kopfseele, durch das Logikon. Und wobei es darum geht, dass dieses Logikon eben auf eine vernünftige und humane Weise leitet, nicht diktatorisch, nicht brutal, nicht auslöschend, sondern eben vernünftig. Und Gerechtigkeit als Grundtauglichkeit des Menschen besteht in einem gesunden Verhältnis dieser drei Kräfte. Und Plato zeigt das ja, indem er in seinem Hauptwerk Der Staat, indem er dort sagt, der Mensch ist zu klein, um das zu beobachten. Ich nehme ein Großmodell und das Großmodell ist der Staat und dann sind das dort die drei Stände. Der oberste Stand sind die Philosophen, die Vernunft. Dann gibt es das Militärische, die Soldaten, das ist die Brust. Und dann gibt es also die einfachen Leute, die eben so die Arbeit machen oder so. Das ist dann die dritte Form. Bei uns in Deutschland hieß das bei den Nazis der Leerstand, der Wehrstand und der Nährstand. Das waren also die drei Stände der Gesellschaft, die das bestehen und auch in dieser Reihenfolge. Und wenn da eben ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen diesen drei Ständen besteht, dann funktioniert der Staat. Und wenn es zwischen diesen drei Kräften eben in uns stimmt, dann ist unsere Grundbestimmung, dass wir gerecht sind. Das verschiebt sich dann nachher in der christlichen Auffassung von den vier Kardinaltugenden, denn so kommen die Kardinaltugenden zusammen. Die erste Kardinaltugende, Tauglichkeit, ist die Tauglichkeit des Menschen im Ganzen, alle drei. Und dann hat jede dieser drei Kräfte nochmal die Tauglichkeit, die Klugheit, die Tapferkeit und der Bauch, Zucht und Maß. Sophrosyne im Griechischen genannt heißt einfach, also Vernünftigkeit, Besonnenheit, das dorthin gehört. Das wären also so diese Formen und die werden dann durch Ambrosius umgedreht, der stellt an die erste Stelle die Klugheit. Und so haben wir es dann bei Thomas von Aquin und bei all den Leuten. Die Grundtugend ist die Klugheit, weil man erstmal die Dinge richtig sehen muss. Sapiens, also der Weise ist der, dem alles so schmeckt, wie es ist. Das ist dann das, was dorthin gehört. Und dann gibt es eben die, dann geht es weiter die Gerechtigkeit. Wenn ich die Dinge richtig sehe, kann ich richtig damit umgehen, klassischerweise. Gerechtigkeit, der Wille, jedem das Seine zu geben. Dann kommt an der dritten Stelle die Tapferkeit, denn um gerecht zu sein, muss man tapfer sein. Tapfer heißt in der Spitze, den Tod nicht mehr als das absolute Übel anzusetzen. Deswegen ist das ja diese eigentliche Qualität und der Ruhm des Menschen, dass er für jemand anderen sterben kann. Das kann weder Gott noch die Engel. Das ist, der christliche Gott kann es auch, weil er Mensch wird, aber sonst kann das Gott eben nicht, sodass das tatsächlich der Ruhm des Menschen ist, für jemanden zu sterben oder eben in der Form entweder den Tod auf sich zu nehmen oder ihm das ganze Leben zu schenken, sich fürs, im Leben für ihn einzusetzen. Das sind ja die beiden Formen, die auftauchen. Und da erscheint kein Wille, wenn Sie so wollen. Nicht? Sondern sind diese Strebungen, die durch die Vernunft geregelt werden. Wille im Unterschied zu Strebung ist eben jetzt ein bewusstes Streben, ein bejahtes Streben, nicht einfach Streben, wie bei den Tieren. Das ist das, wo Sie wissen, wo ich immer male, was den Menschen unterscheidet von den Tieren. Tiere wären nur so, das strebt. Und der Mensch verhält sich immer noch mal zu seinem Streben.
Ja. Ich darf dazu eine Frage stellen, also, weil Sie sagten, der Ruhm des Menschen ist es zu sterben. Also ist das im christlichen Glauben eigentlich auch so irgendwo erwähnt?
Ist erwähnt, also zum Beispiel die großen Enzykliken von dem verstorbenen, teilig gesprochenen Johannes Paul, hören alle mit dem Hinweis auf das Martyrium auf. Alles Letztes immer, kommt immer ein Gruß an Maria. Aber vorher hat er in den großen Enzykliken immer noch mal einen Abschnitt über Martyrium. Er weiß schon, dass das Martyrium kein Wahrheitsbeweis ist. Man kann auch für was Falsches sterben. Aber das macht den größten Ernst aus. Also gegenüber der These zu sagen, das Leben ist das Höchste und der Tod das Schlimmste, wie Heinrich Heine gegen Schiller sagt, sagt eben Schiller mit diesem berühmten Satz, das Leben ist der Güterhöchstes nicht, der Übelgrößtes aber ist die Schuld. Und deswegen kann ich, ehe ich schuldig werde, mein Leben opfern, weil ich in der Schuld meine Seele kaputt mache oder mich selber verliere. Das ist genau dieser Schritt über das Animalische hinaus, dass hier nicht das Leben das Höchste ist, sondern dass wir unser Leben nochmal leben für etwas und aus etwas. Man kann das Sinn nennen. Nicht Leben ist das Höchste, sodass also Menschen sich ja umbringen, wenn sie keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Wenn ich nicht weiß, wozu ich lebe und dass ich fragen darf oder fragen muss, dass sich mir die Frage aufdrängt, zu sagen, wozu bin ich eigentlich da, zeigt, dass Leben nicht das Höchste ist, und dann würde man nicht fragen. Dann hieß es ja, Leben ist Leben, ist halt das Tollste. Nein, der Mensch ist so, dass er sich fragt, wozu lebe ich eigentlich? Und wenn er darauf keine Antwort hat, dann bringt er sich um. Deswegen diese Formel, die ich da mal irgendwann so in den Sinn kam, zu sagen, der Mensch ist das Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Das ist schon eigentümlich. Und da kommt eben noch an, was ist jetzt mein Sinn? Wofür lebe ich? Und woraus lebe ich? Da, wofür ich lebe, daraus lebe ich auch. Das gibt mir auch die Kraft zum Leben und die Schicksalsschläge und die Negativitäten und so zu ertragen, wenn ich für etwas lebe. Das ist wieder Nietzsche Satz. Es ist unglaublich, was der Mensch alles ertragen kann, wenn er ein Wozu hat, schreibt er an einer Stelle. Muss ich bloß an meine Mutter denken, wie wir auf der Flucht waren, 5 Kinder und sie allein. Das hätte das geschafft hat, einfach dadurch mit allem, was da passiert ist. Dann. Also, dass man, ich glaube, was alles ein Mensch kann, wenn er ein Wozu hat. Das wird damit hineingehören. Und bei all dem kommt erstmal, muss Wille nicht vorkommen, um es auszudrücken. Das heißt, er erscheint dann schon, nämlich eben als genau diese Doppelung. Und das muss ich ja nicht so malen, sondern nimmt das einfach und sagt, das Streben ist einerseits da, okay. Und dann gibt es eben jetzt noch meine verschiedenen Reflexionen dazu. Und dann erscheint bei den Griechen der Begriff Wille in dem Sinn nicht und er erscheint eben dann auch bei Nietzsche nicht, obwohl er auf der nächsten Seite dann wieder vorkommt. Deswegen meine ich, muss man sich da nicht so aufregen, aber man kann es als Gelegenheit benutzen, deswegen habe ich mir das erlaubt, nochmal so diese Skizze nochmal zu sagen, weil ja auch immer wieder, einige von uns haben das schon x-mal gehört, das ist mir bewusst, aber andere eben nicht, sodass ich es einfach dann nochmal wieder aufnehme. Also das wäre so das, was dahinter steht, und da muss man sich nicht darauf hinausreden, dass hier der Wille hinzugedichtet wird. Was soll das heißen? Nicht? Also wenn ich darüber nachdenke, kann ich das dann so nennen. Tatsächlich steckt das ja schon drin bei der Klugheit, die Frage, man spricht von einem starken oder weniger starken Willen, der eine gibt eher auf, der andere bleibt dran. Und so etwas zu unternehmen und zu tun, wird mit inneren Widerständen eher fertig oder nicht, das kann man dann im Einzelnen ja sehen. Aber das wäre die Form, wo jemand sagt, das ist zugleich das, was also der griechische Gott als solcher ist, und das für sich wäre das Tier und der Mensch ist genau dieses. Mit dem Problem, dass eben ich behaupte, es müsste einen Vorrang hier geben, bei dem, worauf man sich richtet, sei es der andere Mensch, statt sich bloß in die Liebe zu verlieben, sei es Gott, statt sich bloß für die Religion zu verausgaben, während die Gefahr genau darin besteht, sich statt um das Ziel zu kümmern, sich um das Unterwegssein zum Ziel zu kümmern. Da gehört für mich auch das hin, was Sentimentalität heißt. Also Sentimentalität heißt für mich nicht ein starkes Gefühl. Wenn man einen vernünftigen Willen hat und einen klaren Kopf, dann kann man auch starke Gefühle vertragen. Was soll's, nicht? Muss man da nicht schwächen. Sentimentalität heißt, dass ich in dieser Weise mich so auf mich zurückbeziehe, dass ich also meine Liebe genieße oder meine Musikalität, statt mich auf das Gegenüber zu richten. Das ist eben die Frage, ob das bei den wirklichen Märtyrern so ist. Also so stellen sich das die Leute oft vor, dass es wahr und sowas taucht in der heiligen Verehrung auf. Die Kirche hat das auch gewusst, die Autoritäten, und haben deswegen zum Beispiel ja verboten, dass man sich zum Martyrium drängt. Die haben gesagt, wo das geschieht, also wo genau das passiert, was sie ansprechen, dass es eigentlich darum geht, dann geht das auch in den meisten Fällen schief, wenn es nämlich dann wirklich ernst wird. Wenn dann die Folter losgeht oder so, dann sind das die Leute, die dann kapitulieren. Und dann war dann große Diskussion nach den Christenverfolgungen, gab es dann strenge Richtungen, die haben gesagt, die Leute dürfen nicht wieder aufgenommen werden, die Montanisten, aber durchgesetzt hat sich die Form, nein, wer da bereut und eben natürlich, der wird auch wieder aufgenommen in die Gemeinschaft. So dass das hingeht, aber das war schon gewusst, dass das nochmal so eine Form sein kann, eben dieses Selbstbaden da drin. Und dagegen wurde eigentlich immer schon angegangen. Aber so ist das in uns, dass wir tatsächlich in vielen, in allen Dingen, also in der Gefahr sind, hier zu bleiben, statt also von uns weg darauf zu gehen. Das ist halt das Problem, was da drin steckt.
Noch eine kurze Zwischenfrage. Ja. Mit dem Lebenswillen, ich meine, der ist ja da.
So ist es, unweigerlich.
Aber jetzt kommt natürlich immer dieses Erdichtete, also dieses Extra, was der Mensch ja macht
ja
dazu, aber das braucht sie an sich nicht, wenn man in der Empfindung zum Lebenswillen steht.
Finde ich auch.
Und in einer Entwicklung scheint es ja so gewesen zu sein, dass sich der Mensch von diesem genuinen Lebenswillen ja doch ein Stück immer in der Geschichte, wenn man schaut, entfernt.
So ist es.
Noch in dem Gebet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wird ja das ganz klar ausgedrückt.
So ist es, ja.
Dass da eine Entfernung ist von diesem genuinen Willen, der einfach gegeben ist.
Ja, also, ja, aber die Frage ist eben, wie interpretiere ich den? Nicht? Ich kann ja so sagen, eigentlich will ich nur leben. Da ich aber so gebaut bin, dass ich nur leben kann, wenn es mir um irgendwas anderes geht, muss es mir um was anderes gehen, aber eigentlich steckt dahinter nur der Lebenswille. Das ist eine Interpretation, die vertreten Leute mit guten Gründen. Kann man das so sagen, dass das auch in uns drinsteckt? Ich gehöre aber zu der anderen Partei und sage, nein, Leben heißt für mich für etwas anderes und auf etwas anderes zugehen. Also bewegt sein im Ganzen. Und da finde ich eben so schön dieses Bild von Jean Paul, dass er sagt, das Auge kann sich selber nicht sehen. Es geht gar nicht um den Selbstbezug bei uns. Also bei Gott ist das irgendwie so, und da wird es aber, gehört das andere hinein, dass jedenfalls die Christen wissen, dass Gott nicht einfach ein Ich ist, sondern ein Wir, eine innere Bezüglichkeit, sodass doch die Gestalt bleibt. Leben heißt eigentlich sich transzendieren oder Ekstase. Nicht also zu sich und bei sich bleiben, sondern gerade aus sich herausgehen. das, im Mittelalter haben Sie wieder genau das, was Sie besprochen haben, wenn Thomas zum Beispiel so viel Wert darauf legt, auf die sogenannte Reditio Completa, die vollkommene Rückkehr. Er meint damit Folgendes, dass das Bewusstsein ja erstmal nicht bei sich ist, sondern bei was anderem. Wir sind getroffen von irgendwelchen Empfindungen, Gerüchen, Geschmäckern, Farben, Formen, was weiß ich. Wir sind nicht bei uns, sondern wir sind bei der Umgebung. Sei es jetzt also zuerst mal die relevante Person, die Mutter oder die Landschaft oder irgendwas. Also wir sind außer uns und kommen dann erst zu uns zurück, um jetzt bei uns anzukommen, sagen, aha, ich bin jetzt so in dieser Welt. Und dieses Zurückkehren, sagt jetzt der Thomas, das geschieht unterschiedlich. Bei den Pflanzen, die haben gar kein Bewusstsein, die, so sagen wir, beobachten, stellen nichts fest. Die reagieren zwar und handeln, aber die kommen nicht bei sich an. Das Tier hat schon ein Bewusstsein, obwohl es kein Selbstbewusstsein hat, in unserem Sinn, aber es hat natürlich ein Individualbewusstsein, die höheren Tiere jedenfalls haben das, also empfinden Schmerz und Lust, also da gibt es schon eine Rückkehr, aber die eigentliche volle Rückkehr, die Reditio Completa, das heißt eben die vollkommene Rückkehr, die hat erst das Geistgeschöpf. Da kommt es wirklich bei mir an. Das Bild, was Cusanus hat, ist, da sitzt eben ein Gelehrter in einem Turm und 5 Tore sind, durch die gehen die Kundschafter heraus, nämlich unsere 5 Sinne, und bringen das Material zurück. Und der Gelehrte schreibt das alles in sein Buch und studiert das und nimmt das da auf. Also das Ich sammelt das alles auf und sieht, was heißt das jetzt für mich und wo bin ich da oder liege dort. Das ist die vollkommene Rückkehr. Und die Frage ist, ob dieses Bild richtig ist, ob tatsächlich die Spitze von Bewusstsein das Selbstbewusstsein ist oder ob nicht die Spitze zwar vom Selbst begleitet, aber eigentlich das sich richten auf was anderes ist. Also nicht das bei sich sein, sondern jetzt nicht im Sinn des Rausches und des sich verloren, sondern der Selbstvergessenheit, des im hingerissen sein von, entzückt sein von, erfüllt sein von, nicht bei sich, sondern bei etwas anderem. Das würde ich als die Spitze hinsetzen. Wenn es eben Leute gibt, die sagen, nein, zum Beispiel Aristoteles sagt auch so, das Muster aller Liebe ist die Selbstliebe. Das Muster, das Urmodell. Und so sieht es auch Thomas von Aquin nochmal. Der sagt extra, ja, aber dann gibt es doch, macht er sich den Einwand, wir sollen doch den Nächsten lieben. Er sagt natürlich, wie uns selbst. Aber wir sollen also für den anderen da sein und uns opfern. Und dann, was sagt er dann in der Antwort auf die Objektion? Er sagt, natürlich kann ich mich opfern für den anderen, aber das tue ich, damit meine Seele gut dran ist.
Ich meine, ich würde schon sagen, dass jetzt nehmen wir mal die Blume, ja, Sicherheitsbereich, wie ich jetzt, es hat ja doch etwas mit meiner Eigenliebe zu tun, wie ich einer Blume überrasche, und das zeigt sich ja im überraschenden Moment, ich gehe um die Kurve, dann ist eine Blume, wie empfange ich sie?
Ja.
Und wenn jetzt meine Eigenliebe, das kann man ja vielleicht beobachten, doch gestört ist, ist vielleicht auch wenig Empfang für die Liebe da. Es kann auch umgekehrt sein, aber meistens.
Also, da widerspreche ich nicht, dass die ganz wichtig ist und da ist. Ich widerspreche nur bei dem Punkt, wenn man sagen würde, das ist tatsächlich das Erste oder das Prinzipielle. Sondern da bin ich anderer Meinung, aber ich weiß, da stehen eben die verschiedenen Positionen. Ich weiß, dass ich dagegen Aristoteles rede und wie kann ich mir das erlauben? Das gehört schon mit hinein, das ist wahr. Ich tue es trotzdem. Und sage, dass da mir das natürlich selber gut tut, das ist ganz klar, aber nochmal zugespitzt, ich tue es nicht, weil es mir gut tut oder damit es mir gut tut. Also das ist meine Formel zu sagen, also ganz abgekürzt gesagt, wer liebt, um glücklich zu sein, liebt nicht.
Man muss doch dann auch nochmal fragen, woher kommt dieses Bedürfnis nach Beziehung? Da muss ja schon was vorausgehen.
Eben, also das steckt in uns drin, eben wo kommt das her? Darauf sagen natürlich diese Leute, weil wir eben diese Beziehung für uns gut tut und dass wir das brauchen. Und so haben wir das von Anfang an mitbekommen. Wir haben erfahren, was Glück und Genüge heißt. Das ist eben die ersten Monate unseres Lebens, dass wir da abgesichert von allen möglichen Bakterien oder so da in der Fruchtblase einfach schwimmen und alles wird für uns gemacht und getan. Und dass man von dort her weiß, was eigentlich also Glück oder Geborgenheit heißt und dass man das eigentlich als Muster nimmt, was dort ist. Und jetzt gibt es eben Leute, die sagen, nein, was ich dort eigentlich erfahre, ist schon, obwohl ich das nicht als solches erfahre und bewusst, das bejaht und geliebt werden, dass das eigentlich hingehört und dass das mit Dankbarkeit beantwortet wird und in mir genau auch nochmal diese Liebe und die Bejahung herausruft. Zuerst verdanken wir uns, ist völlig klar, wir erlernen erst, dass wir, uns wird gezeigt, dass wir liebenswert sind. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, also auf der Ebene der Bedingung geht das voraus. Gerade für diese Erfahrung aber behaupte ich nun, dass die eben eher meine These stützt. Also gegenüber den Leuten, die sagen, ich muss erstmal mich mögen, um dann andere zu mögen, heißt meine Antwort, um mich zu mögen, muss ich einem anderen glauben, dass es vernünftig ist, mich zu mögen. Und um das einem anderen zu glauben, muss ich den mögen.
Also, ja? Könnte man nicht besser sagen, ich muss mich akzeptieren.
Ja, aber ja,
also das, nicht mögen, sondern ich muss mich akzeptieren. Also
so, das finde ich zu wenig. Das muss ich, das stimmt. Wenn ich das nicht mache, bin ich kaputt. Die Frage ist, ob die Grundbestimmung unseres Lebens eine Nötigung ist oder ob die Grundbestimmung unseres Lebens Geschenk ist. Und da meine ich, das konnten die Griechen nicht sehen und auch sonst niemand. Das wissen eigentlich nur die Leute, die jetzt in einer Religion aufwachsen, in der es den Schöpfungsgedanken gibt. Weil Schöpfungsgedanke sagt, Schöpfung aus nichts und zwar aus der Freiheit des Göttlichen. Es gibt auch da wieder Leute, die sagen, nein, Gott muss schaffen, weil er sich so verwirklicht.
Wie ist das eigentlich, dass diese Assoziation, es tut mir leid, also die muss ich jetzt loswerden, die ganze Zeit ja da ist, wenn man an, also nicht ganz grundsätzlich an den Islam denkt, aber an Fundamentalisten denkt, die ja letztendlich auch meinen, für einen besseren Zweck, aber das ist dort ja auch doppeldeutig, einmal für den eigenen Ruhm und dann meinen sie aber trotzdem etwas für das Ganze, also für ihren, für ihre Glaubensgemeinschaft oder darüber hinaus im Sinne Allahs zu tun.
So ist es.
Und das ist natürlich dann doch wieder eine Frage. Ich meine, im Christentum ist es ja so, im Martyrium ja, aber Suizid eben nein. Also mit anderen Worten, ich muss ja doch letztendlich, darf ich ja ein Martyrium gar nicht anstreben, weil das Martyrium, wenn ich jetzt logisch denken würde, weil das Martyrium mich ja, wenn ich es will oder wenn es meinem Wunsch entspricht, ja doch etwas Suizidales hat.
Ja, jetzt kommt darauf an, wie ich eben das Suizidale auffasse. Also es gibt ja einen ganz berühmten Text und Gebet von der großen Teresa sagt, oh, dass ich doch sterbe, damit ich nicht sterbe. Oder so. Oder Paulus schreibt auch, dass er sich danach sehnt, beim Herrn zu sein. Er sagt, ich, wenn ich hier so gucke, sagt er so, das ganze Leben und all dem, an sich bin ich unterwegs woanders hin, sodass die Christen immer gesagt haben, unsere Heimat ist nicht hier, sondern wir sind unterwegs zu unserer Heimat. Da ist also jetzt suizidal nicht ein Nein zum Leben, sondern hier wird gesagt, alles hat hier einen Verheißungscharakter. Fällt mir so ein, wieder so ein berühmtes Wort von Goethe da auf der Weg, da, wo er da den Feldzug mitmacht, da bis dieser Kanonade von Valmy und so, wo er dann sagt, das Schöne ist nicht sowohl leistend als versprechend. Und dasselbe haben sie bei Paul Ricoeur, wenn er sagt, jede Glückserfahrung ist eine Verheißung. Es sei so etwas wie eine Tür, die aufgemacht wird oder ein Fenster auf die Glückseligkeit. Das sagt er jetzt nicht als Christ, der ist Christ, evangelischer Christ, als Franzose, sondern er sagt das als Philosoph. Und das nochmal, wo er aufpassen muss im laikalen Frankreich, dass er wirklich das philosophisch sagt. Nein, ich formuliere so, sagt es einfach Phänomenologie. Jede Glückserfahrung hat zugleich einen Verheißungscharakter. Sie hat einen Negativcharakter. Darauf antwortet eben in ihrem bekannten Wort die Ilse Eichinger auf die Frage, was ist das Glück? Und sie sagt, es vergeht. Aber das ist nicht die richtige und ganze Antwort. Und das hängt mit ihrer Beschädigung durch den ganzen Krieg und die Erfahrung mit den Nationalsozialisten und so zusammen. Sondern an sich ist so, dass das Glück, obwohl es vergeht, ein Versprechen ist. Es sagt einfach, es wird alles gut, es ist alles gut, im Grunde ist alles gut. Das ist also dieser Charakter, der dort hineingehört, in diesem Verweis. Und dann kriegt dieses Verlangen, hat dann nichts mit Suizidales zu tun. So fährt dann ja auch Paulus dann fort und sagt, ja, aber solange er will, dass ich hier für ihn wirke und arbeite, tue ich das natürlich. Und dasselbe wird von Ignatius berichtet, zum Beispiel nicht, dass er da in Rom auf dem Dach der Kurie steht, die heute noch die Kurie ist, und schaut so zu den Sternen hoch und sagt, also eigentlich wollte ich dorthin, aber erstmal muss ich hier noch was tun oder machen. Das kann dann so klingen, als würde man der Welt nicht gerecht. So klingt es auch oft im Texten, aber da man ja erstmal versuchen soll, alle möglichen Texte auch erstmal zu Wort kommen zu lassen und positiv zu sehen, kann man es auch andersrum formulieren, dass man sagt, hier wird stärker dieser Versprechenscharakter von allem erfahren, der tatsächlich in allen einzelnen Glücks- oder Freudenerfahrungen enthalten ist und im Trost zum Beispiel auch der Mutter zu ihrem Kind drin steckt, wenn sie sagt, das wird alles gut. Die sagt nicht, es wird alles halb gut oder das halbe wird ganz gut oder so, sondern der Trost heißt, es kommt alles in Ordnung. Nicht? Ah ja, ah, das wäre ein Missverständnis. Ich habe nicht gesagt, dass das Individuum fehlt, sondern es fehlt nur der Wille, sondern diese Strebungen mit den drei Seelen ist in jedem Individuum ein eigenes und spezielles. Das wird nicht übersehen. Nur wird dort das Individuum jetzt nicht mit der Ganzleiblichkeit verstanden, sondern, berühmte Satz von Plato, die Seele, das ist der Mensch. Und deswegen kann sich das dort verbinden dann mit dieser Idee der Wiedergeburt, weil er keinen vollen Begriff von Leiblichkeit hat, so wie bei uns heute ja auch der Begriff Leib so gut wie verschwunden ist leider in der Sprache, sondern nur von Körper redet und sagt, dass das Ich, der Geist, die Seele, also die Geistseele, in einem Haus wohnt, aber dann sagt er auch wie in einem Gefängnis und wie in einem Grab, mit diesem Wortspiel Soma, Sema, Soma, der Leib, bei Homer ist das tatsächlich, sind das die Soma, da sind nochmal die Leichen auch, die toten Krieger, die dort liegen, das ist Soma. Und dann Sema ist das Grabmal. Und von dort her gibt es dann diese Redensart, so Soma, Sema. Und da wird der Leib nicht richtig ernst genommen, daher philosophieren als Sterben lernen und man muss den Leib loswerden, wird aber gar nicht bedacht, dass wenn der Sokrates da im Jenseits da die Leute weiter befragen will, muss er Ohren haben und die Leute müssen den Mund haben. Und er auch. Nicht? Also tatsächlich geht das gar nicht ohne Leiblichkeit, die da gedacht wird. Aber da steckt da so etwas drin. Und deswegen ist dieser Gedanke auch immer wieder durchkreuzt worden. Die Kirchenväter haben zum Teil ja schon gesagt, dass auch die Engel einen Leib haben. Also dass dann der Thomas das so scharf durchführt in seiner Engellehre, dass die Engel rein leibfrei sind und dass die immer nur einen Scheinleib annehmen, wenn sie erscheinen, das machen nicht alle mit. Und das taucht übrigens in der Renaissance dann wieder neu auf, da ist das auch wieder da. Wenn Sie zum Beispiel lesen den Paradise Lost von Milton, da essen die Engel und defezieren. Und sie verdauen, alles das kommt dort vor. Da würde sich der Thomas, also der würde sich an den Kopf fassen, sagen, das gibt es überhaupt nicht, das sind reine Geister und die essen nicht wirklich und erst recht verdauen sie nicht, das gibt es alles nicht. Während das bei dem vorkommt, weil man das damals wieder dachte, man knüpfte wieder an diese früheren Vorstellungen an. Also das Individuum ist damit nicht aufgehoben, das ist ganz wichtig, das gehört schon hinein. Die Frage ist nur, denke ich jetzt das Individuum wesentlich als etwas, dass es ihm um sich geht, oder denke ich ein Individuum so, dass es ihm um etwas oder jemand anderes geht? Und da sagt der Platon, es geht eigentlich um die Ideen und um die Idee der Ideen, nämlich das Gute. Und da, der Eros führt uns bis dorthin und die Philosophie führt uns dorthin. Das geht zwar los mit einzelnen, und da kommt jetzt nochmal wieder die Pädrastie da hinein, also mit den schönen Buben. Und dann geht es von einem schönen Buben zu den Buben überhaupt und dann geht es zur Schönheit überhaupt und zur Wissenschaft. Und dann ist er wieder bei dem Bild, dem Schönen und dem Guten. Also, und da ist es dann bei Plato eigentlich müßig, sich zu fragen, tue ich das jetzt meinetwegen, sondern das ist, so wie ich auch es gern ausdrücke, die angemessene Antwort auf dieses Sich-Zeigen. Da denke ich nicht an mich, sondern ich bin selbst vergessen in der Antwort eigentlich. So wie wir es hier gleich im nächsten Text von Nietzsche haben werden, dass er sagt, das Schöne, das ihn ja einfach also reizt und anruft, dass das dorthin gehört. Da passt der Gedanke nicht, dass ich das meinetwegen tue. Das arbeitet dann ausdrücklich der Aristoteles aus und sagt tatsächlich, also es geht eigentlich da um mich, und zwar kann man auf zwei Weisen um sich gehen. Man kann auf primitivere Weise um sich gehen, dann sucht man die Lust, die leibliche Lust, dann sucht man Reichtum oder so etwas, wo das hingehört. Oder ich versuche, eine schöne Seele zu bekommen und einen guten Charakter, dann ist das eine gute und richtige Selbstliebe. Und das zieht sich ja durch, dass man einen Unterschied macht zwischen Selbstliebe und Eigenliebe. Nicht, dass die jetzt die, und die wahre Selbstliebe, die sei die Basis. So sieht das eben auch bei Thomas aus. Während ich dagegen eben lieber formulieren möchte, das steckt da natürlich irgendwie drin, aber eigentlich ist nicht das das Letzte, dass ich da bei mir bin, sondern dass ich richtig antworte auf die Wahrheit, das Schöne, das Gute, das mir begegnet in dieser Selbstvergessenheit eben. Nochmal, ich verleugne mich nicht, ich verdränge mich nicht, ich weise nicht meine die Selbstakzeptanz ab, sondern ich bin ganz in dieser Antwort auf. So sehe ich das und meine so auch Kunst sehen zu sollen. Also dieser Versuch einer schöpferischen, möglichst angemessenen Antwort auf das, was sich dort zeigt. So sagt der Rilke, wir sind vielleicht da, um zu sagen, Brücke, Turm, Berg. Und knüpft damit an, was eben schon im ersten Buch Mose passiert, dass dort der Adam den Tieren die Namen gibt. Nicht? Dass er sagt, ich habe dich erkannt, du kannst nicht anders heißen als Krokodil. Oder was weiß ich. Nicht? Also wie das also so ein Dichter macht, diesen Namen geben. Und dann, das reicht ja dann bis hin, wenn Sie bei der Doris Lessing lesen, im Goldenen Notebook, jeder von uns sei sein Leben lang unterwegs, auf einem richtigen Niveau benannt zu werden. Dass man irgendwo also seinen Namen erfährt. Keiner kriegt das richtig hin. Wenn man Glück hat, geht es einigermaßen nah dran. Aber wirklich geht es natürlich, behaupte ich jetzt wieder als Christ nur so, dass in der Apokalypse gesagt wird, der Sieger wird einen weißen Stein kriegen und da steht ein Name drauf, den nur er kennt und ich, sagt Gott. Nicht? Da bin ich beim Namen gerufen und da werde ich ihn erfahren. Aber wenn man Glück hat, kann es einigermaßen nah dran kommen, seitens eines anderen Menschen, dass man richtig benannt wird. Das wäre also das, was dahin gehören würde. Aber ist das wirklich jetzt das eigentliche Verlangen? Ist das eigentliche Verlangen, die richtige Antwort zu geben? Das lasse ich einfach so stehen. Da kann jeder von uns entscheiden, wie er will. Der Pater Ricken folgt mehr also dem Aristoteles und ich sage nein, die Grundbestimmung ist der Gehorsam. Das Gehorsam heißt also die richtige Antwort geben auf das, was man gehört hat.
Jetzt bei dem nächsten hier, wann war je ein großer Mensch, da wird ja ein Stück Antwort gegeben drauf.
So ist es, so ist es.
Weil da ja ist mein Eigenliebe natürlich drin ist, aber er tritt trotzdem beiseite.
Genau so, er lässt beiseite. Eben. Und deswegen finde ich auch die Seite so schön. Hier sind eine Reihe Sachen, wo ich wirklich einfach zustimme und sage, das kann man sogar beim Nietzsche lesen oder gerade bei ihm, wie man es nimmt. So oft ich ihm widersprechen muss, sind immer wieder Sätze da, wo man eigentlich nur folgen kann. Ja, gucken wir mal wieder hin. Da geht es ja auch so weiter. Erstmal sagt er da was über seine eigene Weisheit, die da eben so in der Härte denkt. Klar, was ist die Härte? Die Härte ist diese Idee der Wiederkehr des Gleichen, also die Festgelegtheit von allem, unsere Unfähigkeit, die Welt und die Welt und uns selber zu ändern. Das ist also der eine Gedanke, der da drin steckt, und dass er den erkennt als nicht etwas, was zerstört, sondern was, wenn man es annimmt, mich über mich übersteigen lässt. Das ist Seite 115 da in der Mitte, also wenn man mal oben, wo er das erstmal sagt, so, dann kommt, ich lache eures freien Willens oder unfreien Willens, das hatten wir eben schon, dann kommt aber der nächste Text, nicht? Hinweg über euch Menschen lockt mich alle Schönheit, fort von allen Göttern lockt mich alle Schönheit, so warf ich Anker auf offene Meere und sagte, hier sei einst die Insel des Übermenschen. Also dieser zerstörerische Schmerz, das, was immer man tut, alles doch beim selben bleibt, nicht beim selben, beim gleichen sogar, Das ist ja dein Ausgangspunkt. Sagt er, das kann, wenn ich schwach bin, zerstört mich das, nimmt mir jede Initiative und jede Möglichkeit. Eigentlich heißt das, müsste ich mich eigentlich umbringen, was aber auch nichts nützt, weil ich ja weiß, ich komme ja auch wieder und muss mich unendlich mal umbringen. Nicht? Das geht gar nicht. Wenn ich es akzeptiere, jetzt nicht nolens volens so genötigt, sondern wenn ich dazu innerlich Ja sage, es akzeptiere, und zwar so Ja sage, dass ich sage, jeder Moment soll unendlich oft wiederkehren. Ich sage immer und jedes Mal Ja dazu, diese restlose Bejahung, dann bin ich im Glück. Das schafft der Mensch nicht, das weiß er, er selber auch nicht. Schon Texte davon auch. Aber das zu erwarten und zu erhoffen, das ist eben die Größe des Menschen, dazu unterwegs zu sein.
Und ja, dann gibt's, das hat man ja auch Kunst. Ich
meine, so, genau das.
Der genaue Moment des Da Capos, der
ja
da mal hingehört hat, egal wo in Italien, ja,
ist genau das.
Ja. Das ist ja eben der Moment des Lebens, wo schon das Wieder dann
genauso, genauso. Und das geht ja schon los, eben vor dem Da Capo, schon eben vom kleinen Kind, nicht? Hopp, hopp, reiter, noch einmal das schöne Spiel, weil es mir so gut gefiel. Nicht? Also diese Wiederholung, die da einfach nochmal hingehört, und zwar eben die genaue Wiederholung. Das Märchen muss Wort für Wort so erzählt werden und nicht anders.
Ja, aber es ist dann diese Eigenwilligkeit, die das genau unter Umständen zerstört.
So ist es.
Ist es eben diese Differenz im Willen zum
Willen? Ja. So meine ich. Eben nicht. Weil der Wille auch selber will, und das sieht er schon, aber bei anderen Texten schreibt er das auch. Sagt er, lieber nichts wollen als nicht wollen. Das ist auch Nietzsche. Deswegen sage ich mal, der widerspricht sich selber natürlich auch, weil man zu jedem wieder was denken kann. Ist ja sowieso eine alte Definition. Flache Wahrheiten, da ist das Gegenteil falsch. Tiefe Wahrheiten ist das Gegenteil auch wahr. Nicht, wo das auch nochmal dazugehört und nochmal eine Bedeutung gibt. Muss man vorsichtig sein mit dem Satz. Gut und Böse sind nicht dasselbe. Die zählt dann so, die Gnosis leicht dazu, muss man aufpassen. Aber da ist natürlich was dran an diesem Satz, weil wir eben, Hegel sagt dann einfach, in einem Satz kann man nicht Wahrheit sagen, sondern man muss mindestens zwei Sätze sagen und die stehen dann so in ihrer Spannung zueinander.
Ja, aber das glaube ich mit diesem Willen, dass er lieber noch nichts will als
nicht wollen.
Ja, ja. Als nicht wollen,
so ist es.
Da ist ja schon eine Deklination vom eigentlichen Willen.
So ist es, genau so. Also, denn an sich soll man etwas wollen und nicht nichts.
Denn natürlich ist es so, die große Leistung braucht ja diesen abgeschirrten Willen.
Ja,
also
ja.
Der Wille nochmal, unser extra Wille, der uns zerbricht, der uns verletzt,
ja.
Auch im Sport, man kann so es sagen, wenn die zu großen Willen Power haben, dann
verletzt man sich.
Dabei.
Genau so.
Was bringt das am Ende?
Ja.
Na gut, die Verletzung. Da hat man dann ja auch was, aber das reicht nicht aus.
So ist es. Also, stimme ich ganz zu,
zur
ja.
Gelassenheit, dass eine
ja.
echte Energie da
ja.
entsteht. Ein echtes Offensein.
So ist es. Offen sein und es fließen lassen. Nicht? Und deswegen ist ja das Wort gewollt eine Kritik. Wenn ich von einer Aufführung oder von einem Textstück sage, das ist gewollt, das ist Kritik.
Ja, wenn es zu sehr konstruiert.
Ja, ja, so ist es. So ist es. Genauso. Genauso. Und das ist es nicht, sondern das Wirkliche muss sich ergeben. Es muss geschehen. Nicht also erzwungen werden oder so, dann ist es eben nicht wirklich
frei. Aber weil diese Gunst nach Hölderlin so selten gegeben, weil man da abhängig ist,
ja.
Da steht eine größere Abhängigkeit.
So ist es.
Wunderbar ist die Gunst
ja.
der Hunger haben.
Und
niemand weiß von wann und was einem geschieht von ihr.
Genauso.
Dann will man lieber eben
ja.
was Festes haben und einen festen Termin.
Und dann ist wieder hin. Ja, ja. Eben, so sind wir. Deswegen immerfort taucht das also auf, nicht diese Rückkehr, während es wirklich darauf ankäme, und es steckt ja in diesen Worten drin, entzückt sein oder eben noch kürzer, noch diese kürzere Formel, dann eben, ich bin ganz weg, wo ich immer sage, wann ist der Mensch mehr da, als wenn er ganz weg ist. Nicht? So in dieser Form. So, dass also der Mensch seine Ganzheit erreicht, hatten wir ja immer wieder schon, indem er ganz Auge und Ohr ist. Ganz hingerissen von was oder so, dass das eigentlich bringt.
Und wäre da nicht noch dieser Punkt, dass die Gunst des Augenblicks
Ja.
Also das ja, geht ja bis zur Tragik.
So ist es. Genau, die leben davon. Im
Moment der Versöhnung,
ja, ja,
der fast
ja.
Werden kann, danach ist vielleicht
genau so.
Schon so verbogen.
Wenn wir nämlich zu sehr Willen haben, haben wir zu sehr eben ja schon ein Suchbild, ein Projekt, eine Vorstellung, was wir da erwarten. Und da das, was da kommt, auf jeden Fall anders ist, wird es nicht erkannt. Und das macht eben die Tragödien aus, oder das macht die ganze Tragödie zwischen Judentum und Christentum aus, nicht? Sagen die Christen, dass eben Israel den Messias nicht erkannt hat, weil sie ihn sich anders vorgestellt haben.
Ja, weil das ja ein Moment für die Ewigkeit ist.
So ist es.
Es muss sich Ewigkeit erfasst haben,
ja,
um den Augenblick
zu erfassen. Das gehört ganz zusammen. Das haben wir ja dauernd bei ihm hier, nicht? Augenblick und Gegenwart. Immerfort in einem, dann wieder bei Kierkegaard ja auch nochmal. Und dann gibt es natürlich den Weg, das überhaupt zu lassen und nur von außen, also dran zu arbeiten, an der reinen Theorie. Und das sind dann die Gelehrten, die Mehlsäcke da, nicht? Von denen er da spricht, mit diesem schönen Bild, dass der Staub der Mehlsäcke noch von der gelben Wonne der Sonnenfelder stammt. Nicht? Also an sich ist das das Leben, aber das verwandelt sich, damit man nicht verletzt wird, sammelt man eben nur. Und das ist dann die Gelehrsamkeit. Nicht? Man trägt das zusammen und häuft es auf, aber man antwortet nicht, man lebt nicht dafür. Man lässt sich davon nicht wegreißen oder so ähnlich. Und deswegen von dort her dann der nächste Gedanke: Wann war je ein großer Mensch sein eigener Anhänger und Liebhaber? Trat er doch von sich selber beiseite, als er auf die Seite der Größe trat. Die Sache wird dadurch kompliziert, dass, also wenn man eben Schöpfung denkt, was er ja eigentlich jetzt nicht will, dass dann hineinkommt, so formuliert es dann Simon Weil, dass man demütig sich selbst als einen Teil der Schöpfung zu lieben hat. Also das Fehlen an Selbstannahme, das ist ja eine der bekanntesten und auch, finde ich, kostbarsten kleinen Schriften von Romano Guardini, die Annahme seiner selbst. Wo er sagt, das ist unser aller Problem und dafür ist der Heilige Geist zuständig, sagt er dann, dass er diese Kluft zwischen mir und mir zudeckt und mich in Frieden führt. Und dass das hingehört, die Annahme meiner selbst, wobei es ja darauf ankommt, dass eben Annahme deswegen funktioniert, weil ich nicht mit mir zu tun habe, bloß, sondern mich annehme von jemand. Das ist der Punkt. Also Annahme ist eine dreistellige Relation. Der Buchtitel ist zu kurz, muss auch sein, Buchtitel müssen eben so aussehen, aber der entscheidende Schritt kommt nicht zum Ausdruck. Ich suche mich, ich finde mich, ich verwirkliche mich, alles zweistellig, ich mich. Nicht ich nehme mich an. Ich akzeptiere mich, da machen wir aus Akzeptieren, lassen wir das genau weg. Und reden auch nur davon, ja, Foto de mieux, anders kriege ich nicht, also nehme ich wenigstens das. Ne? Sondern hier geht es darum, dass ich von jemandem mich annehme und der Mangel an Selbstannahme ist ein Mangel an Dankbarkeit. Und Mangel an Dankbarkeit ist ein Mangel an Anerkennung des Schöpfers, dass das mit hineingehört. Und damit bin ich dann in einer anderen Ordnung drin. Er sagt ja einfach, ja, hier bleibt das bei ihm so etwas unklar, denn was heißt er, tritt auf die Seite der Größe, was ist jetzt die Größe oder so, also sowas sagt sich schön, aber jetzt mal zu sagen, was ist jetzt dabei zu denken, dann sieht es wieder anders aus, ne? Wenn man das wirklich da...
Aber vielleicht das Alte über sich selbst hinauswachsen.
Ja, wohin? Eben.
Ja, ja.
Ne?
Aber
ja.
Wirft er ja schon den Anker zum Beispiel.
So ist es. Das eben, wenn ich das jetzt wieder sehe, ja. Und da kehrt eben genau die Frage wieder, ist Ankerwerfen das? Oder ist Ankerwerfen das durchvollziehen und das wirklich annehmen, was mir gegeben wird? Und das ist tatsächlich...
Da wäre ja die Frage jetzt, wir haben ja das mal besprochen mit diesem, was man da in New York sagt, mit was beschäftigst du dich? With me, myself and I. Ja, also, und das ist ja so eine Dreiheit, die ja doch aufgebrochen sein will.
So ist es.
Und
so
da könnte ja so ein Hinweis, kommt da vom Peter, ja vielleicht die vier, die ja da der Heidegger anstimmt, mit seinem Viert, ja sprengen.
So ist es, man muss irgendwie da raus. Ja, genau so.
Das ist ja dann wirklich ein Gefängnis. Ja.
So ist es, so ist es. Das sei schon so, wer sucht, der findet. Und wer sich sucht, findet nur sich. Dann hat er aber was.
Ja, ja.
Das ist also so der Punkt. Suchen wir wirklich uns oder suchen wir eine... Deswegen sei es diese alte Legende vom Christophorus schon ein Mythos von der Würde des Menschen. Der Christophorus sucht ja den größten Dienstherrn. Der sucht einen Dienst, der nicht versklavt.
Ja.
So ist es.
Da kann er ja nichts finden.
Gibt es nichts.
Und aber diese Seite der Größe hat dann doch wieder etwas Doppeldeutiges.
Ja.
Also für mich ist ja. Es doch einmal ganz eindeutig die Seite des Ruhms, der Größe
ja.
Und vielleicht dann auch doch wieder etwas Umgreifendes. Also ja. Ist die Größe doch doppeldeutig. Während das andere ja doch mit einer, ja, wie soll ich sagen, Gewissheit, dass es eben unmöglich
ja,
ist,
ja.
Sich dort tatsächlich zu finden. Mhm. Oder?
Ich meine schon, also die Doppelung steckt drin, das ist diese Doppelung, die drin steckt, wenn ich mich übersteige. Also heißt das, ich gehe ganz von mir weg oder heißt das, ich verwirkliche mich darin? Manche drücken das da eher so aus, auch in der Esoterik, das unterscheiden zwischen dem Ich und dem Selbst. Und dass das Ich zum eigenen Selbst gehen muss oder so, so hört man dann ja oft. Und da vermisse ich eben ganz das Reden vom Du, also von dem Anderen, dieses Ekstatische oder Transzendierende oder wie man so will. Also gerade das sich verlassen und nicht irgendwie bei sich ankommen. Und diese Ambivalenz, die steckt natürlich auch in der christlichen Tradition drin. Und ich meine, dass sie sich dort am deutlichsten ausdrückt in der Spannung von Ehre Gottes und eigenem Heil. Also wenn man denkt, gestern hat noch jemand mit mir geredet, der jetzt mal Exerzitien gemacht hat und da das erste Mal und dann so den Ignatius-Text da so verstanden im Fundament, wo er sagt, wir sind also da, um Gott die Ehre zu geben und dadurch unsere Seele zu retten. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Nicht? Wo tatsächlich in der Neuzeit ja der Mensch das Ziel des Menschen eigentlich wird. Deswegen eben die Selbsterhaltung da bei Spinoza, so dass es hineinkommt. Die Frage nach dem gnädigen Gott bei Luther oder so, diese Frage, dass nicht mehr einfach gefragt wird nach der Ehre Gottes, wie das so die großen Orden haben. Also der Wahlspruch der Benediktiner heißt, dass in allem Gott gelobt werde. Und der Wahlspruch der Jesuiten heißt, alles zur größeren Ehre Gottes. Also da kommt erstmal in beiden Wahlsprüchen das eigene Heil gar nicht vor. Sondern es ist also nur Gott im Blick, aber in der Neuzeit im Beginn rutscht das dann da eben auch nochmal hinein und gibt es eben Leute, wenn Sie heute katechetische Literatur angucken oder Religionsphilosophie, wird eigentlich als Spitzenbegriff immer Heil und Sinn oder so etwas angegeben und Erlösung angegeben, sodass auch die Christologie einigermaßen verschwindet, wenn man so die theologischen Kollegen hört und das geht dann unter in der Soteriologie. Also eigentlich geht es um die Erlösung und Befreiung und das Heil, dass man das lesen kann. Manche drücken das sehr ausdrücklich aus, also der Paul Nitter hat das ausdrücklich so formuliert, der war mal also SVDer, also einem katholischen Orden angehörig und sagt, am Anfang gab es eben für ihn so die Ekklesiozentrik, die Kirche in der Mitte, dann die Christozentrik, dann die Theozentrik und jetzt sei er angekommen bei der Soteriozentrik. Also es geht um das, in der Mitte steht die Erlösung, das Heil. Dann ist Gott nicht mehr da und alles hat dann nur seine Funktion dafür, für mein Heil. Und da gibt es schon vereinzelte Stimmen, die klingen manchmal schon im Mittelalter an, dass sie sagen, eigentlich geht es uns um unser Heil oder so, anstatt zu sagen, nein, es sollte uns um Gott, wegen Gott gehen, halten dann die Leute dagegen. Also, dass ich die Antwort nicht gebe, weil ich was davon habe, sondern weil diese Antwort ansteht. Und das verquickt sich so eigentümlich in der Neuzeit, deswegen male ich das immer hier so hin, dass das jetzt so stark geworden ist und zum Teil eben den Hauptakzent trägt, dass das so drin steckt. Und das nennt Robert Spähmann die Inversion, die Perversion ins Innere der Teleologie und allem. Das Wozu läuft nur darauf hinaus, auf mein Selbst. Ich bin meinetwegen da oder für mich da und das andere sind nur Umwege zu mir. Das haben sie schon im großen deutschen Idealismus. Man geht zum anderen hin, aber eigentlich, so wie die Bildungsromane der Klassik, man geht also aus sich heraus, aber kommt dann hinterher, greift wieder zurück bei sich an und die anderen haben, jetzt etwas böse gesagt, eigentlich nur als Strickleiter Stufen gedient, damit ich von meinem niederen Ich zu meinem höheren Ich gekommen bin. Und als zur Belohnung kommen die dann dafür in einem Gedicht vor. Nicht so Goethe, Sesenheim oder wenn man sowas so nimmt. Und wo bleibt das wirkliche, also Ernstnehmen des Gegenüber? Soll ich wirklich den anderen nur benutzen als Weg, um da zu mir anzukommen? Oder soll ich da eigentlich mich verlieren? Das ist eigentlich die Grundstimmung, wenn also dann so die Christen zitieren dieses Wort und Levinas zum Beispiel, gar kein Christ, also da entscheidend darauf ansetzt, er sagt, die Griechen haben als Muster den Odysseus, der pflückt dann die Blümchen rechts und links und bleibt da bei den Nymphen oder so, aber am Ende kommt er wieder nach Ithaka zurück, während Abraham nie mehr zurückkommt. Ein Wanderer Aramäer war mein Vater, heißt es da in einem der späten alttestamentlichen Bücher. Das zitiert er sehr oft. Also diese Rückkehr zum Selben, zum Ich, zur eigenen Heimat, das rechnet er so mit dem ganzen europäischen Denken an, von Rosenzweig her schon, der das auch so sagt. Nicht? Es läuft eigentlich alles immer wieder zurück auf uns. Bei Levinas heißt es dann Philosophie du même, immer das Selbst und dasselbe, während es darauf ankommt, selbst vergessen, bei was anderem anzukommen als bei sich. Das sei eigentlich die Linie, um die es im Judentum gehe und um die es also im Christentum auch gehen soll. Und manchmal klingt das bei Nietzsche an, wenn er sagt, ich liebe die Vorübergehenden und die sich verliert und so, dann ist das da, dann ist es wieder ganz weg in anderen Texten. Nicht?
Aber man darf ihn nicht falsch so leicht des Verdachtes.
So ist es.
Die Verdachtphilosophie auf den Verdächtigen.
Ja, eben, das sollte man lassen.
Weil erstens mal mit dem Ruhm, das muss man ja dazu sagen, Ruhm fasse ich zitiere es fast wörtlich, nur mit Handschuhen an, aber so, ja.
Ja.
Also Ruhm ist für ihn nicht so,
dass so ist es.
Ich denke schon, die Selbstüberwindung oder Größe,
ja,
meint ein Werden, was natürlich genau dieses Selbst, was durch das Werden entstehen kann,
ja,
manchmal wieder hinter sich
ist. So ist es, genau so. Ja, ja.
Weiter zum
dann wäre es, da kommen wir auch noch zu, nicht? Wenn er sagt, wir müssen also das Tanzen der Engel lernen, heißt es auf der nächsten Seite oder vor, übernächsten Seite. Aber bitte.
Ich glaube, dass das dann sogar die Momente, in denen der Mensch doch mal es schafft und dann ganz zufrieden ist, weil er denkt, jetzt ging es mir eigentlich um Gott, wenn sie doch sehr so theologisch sind, denn sobald es dann ernst wird und wir denjenigen belohnt sehen, dem es nur um sich selber geht, dann sagen wir nach oben sehr schnell, also jetzt ging es mir doch nur um dich, jetzt möchte ich aber eine Belohnung.
Dafür. So ist es. Genau so.
Also das zeigt dann die Abgründigkeit eigentlich seit, das ist auch wieder ein Indiz, dass die Geschichte im Sündenfall einfach stimmt.
So ist es, so ist es.
Das ist unrettbar und
ja,
unausrottbar offenbar.
Steckt in uns drin, ja. Das muss man sehen, also dass wir wirklich nicht so sind, wie wir sind. Und das sehen die alle. Im Talmud steht auch da, verflucht sei, wer von der Tora lebt. Also das ist auch so klar nochmal, dass man das eigentlich also nicht darf, sondern das muss man eigentlich um ihrer Willen studieren und machen. Aber so wie wir sind, biegen wir alles auch nochmal auf uns zurück. Immerhin können wir uns damit ja ein bisschen trösten, dass wir darunter leiden. Nicht immer, aber immer wieder mal. Also dass das nicht ganz in uns verloren geht.
Dafür hat man ja ein Bewusstsein, dass man das merkt.
So ist es.
Wenn es das nur zum eigenen Vorteil ist, dann erstickt es ja auch.
So ist es.
Oder ob die ganze Welt erstickt, aber da muss ich auch mit ersticken.
Genau,
ich meine,
so ist es.
Das Phänomen zu Ende.
Ja, stimmt.
Und ich würde sagen, bei Nietzsche ist dann doch diese Selbstüberwindung, ich kann das, und da kommt er eben seltenerweise wieder zu Gott zurück.
So ist es.
Jetzt bin ich leicht,
ja,
jetzt fliege ich, jetzt ziehe ich mich unter mir,
ja,
jetzt tanzt ein Gott durch mich.
Ja.
Also es ist eben dann
genauso.
Diese Befreiung. Also
So ist es. Und deswegen finde ich, ist es wirklich wert, ihn zu lesen oder so, ja, ja, weil das immer wieder auftaucht und da ist beides. Immer wieder so diese ganze Ehrlichkeit, auch sich selbst gegenüber, die da rauskommt und dann kommt wieder die andere Seite, wo das genauso auftaucht.
Und die Unschuld des Werdens ist letztendlich nichts anderes.
So ist es.
Ich meine,
das meint er damit.
Entweder ist sie unschuldig oder...
So ist es.
Dann braucht man nicht drüber reden. Mhm. Das ist das Wort im Missbrauch.
Ja.
Wenn man es nur verdächtig anschaut. Mhm.
Ja, ja. Das ist sowieso nicht gut. Eben, das ist tatsächlich wichtig, weil ich meine, dass, also in meinen Augen ist das das eigentliche Problem von Nietzsche, dass er eben so ein Verdächtiger ist, also dass er zu den Maîtres de Soupçon gehört. Das ist ja die berühmte Bestimmung von Ricoeur, dass er sagt, gibt die Trois Maîtres de Soupçon, also des Argwohns. Die deutsche Übersetzung hat übersetzt mit Zweifel, das ist falsch. Steht nicht Zweifel, steht nicht Dut, sondern steht Soupçon. Und das ist eine ganz andere Sache. Und da sage ich, ein edler Mensch, der verdächtigt nicht, der denkt nicht in Soupçon. Und dass man das von Nietzsche sagen muss, also Ricoeur nennt da eben Freud, Nietzsche und Marx, als die drei großen Maîtres de Soupçon, die unser Denken bestimmen. Man kann das schon bei anderen, zum Beispiel bei Schlegel lesen, wenn er sagt, unsere Hermeneutik hat eben so dieses Prinzip des Verdachtes und der Gewöhnlichkeit, wo man sagt, überall muss es eigentlich so sein wie bei uns und wo da jemand edler aussieht oder so, dann ist das eigentlich doch Schwindel und gelogen, denn die Welt ist eben primitiv und was Besseres als uns gibt es nicht. Notiert er extra als Axiom der Gewöhnlichkeit und als Satz der Gemeinheit oder so ähnlich in seinem, unter seinen Aphorismen, der Friedrich Schlegel, und nimmt das auf. Bei Schiller heißt das dann, es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen. Nicht? Das ist also nochmal so dieselbe Idee, dass wer von uns hat nicht schon gesagt, das ist zu schön, um wahr zu sein. Ist das wahr? Ist das Schöne wirklich etwas, was man entlarven muss, weil es nur Lüge sein kann, weil die Wirklichkeit eigentlich hässlich ist? Stimmt das? Das könnte man sich ja mal fragen. Und diese Grundhaltung des Verdachtes, das meine ich, ist tatsächlich in meinen Augen das eigentliche Problem Nietzsches, weil er eigentlich will er adlig sein und edel und mit dem Ja oder so. Und dann kommt immer wieder dieser Verdächtigungsblick hinein und da stimme ich Ihnen ganz zu.
Warum soll ich denn an dem Punkt verdächtig sein, wo er merkt, da ist eben so eine große Abweichung, dass man in diese Dimension...
Dann gehört es hin, aber man hat den Eindruck, dass er sie überall sucht mit einem bösen Blick. Und jetzt, da wollte ich eben an Ihrem Satz anknüpfen, ich finde das völlig richtig, was Sie sagen, dass die Gefahr ist, dass man das selber von ihm übernimmt. Und sich damit also zugute tut, dass man auch so gut entlarven kann. Das hängt ja zum Teil nochmal auch damit zusammen, ganz schlicht, dass negative Sätze immer gescheiter sind als positive. Also wer etwas positiv akzeptiert, der outet sich als jemand, dass er sagt, damit bin ich zufrieden, dann sagt der andere gleich, ah, was Besseres kennst du wohl nicht. Deswegen ist also eine Kritik, die positiv ist, wirkt immer dümmer als eine Kritik, die sagt, ja ganz nett, was der Regisseur da passiert hat, warum streicht er gerade die Zeilen, die hätten sein müssen oder so. Das heißt, Kritik, was ja eigentlich nur Unterscheidung heißt, lesen wir eben doch als negatives, so auch die Franzosen, wenn die sagen, etwas zu bemerken haben. Nicht? Das heißt also nicht eigentlich das positiv zu finden, sondern das heißt, hier habe ich was zu mäkeln. Nicht? Dass das da auftaucht. Und weil eben negative Sätze, kritische Sätze gescheiter sind als positive Sätze und deswegen fällt es Intellektuellen so schwer, positive Sätze zu formulieren.
Aber das fällt ja nicht, alles nicht in den Bereich der eigentlichen Wahrheit.
Also so ist es, genauso.
Es ist zu schön, um wahr zu sein, das ist eigentlich sowieso nur. Das, was ich jetzt hier sehe, das erkenne ich. Aber was wahr ist, ist mir sowieso ferne. Also insofern
ja. Eigentlich
aber
ja.
Wenn ich etwas als schön erkenne, weiß ich gleichzeitig, dass ich das Wahre eigentlich nicht erkennen kann. Oder dass es mir nicht gegeben
ist. Also ich würde es nicht so formulieren. Wir können die Wahrheit erkennen, nur natürlich nicht total und ganz. Ja, also wir können sie nicht begreifen. Aber ja, wir können sie aber erkennen.
Gut, aber wenn ich meine eigenen Fähigkeiten setze ich mir in diesem Satz ja meine eigene Grenze. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Dann heißt es ja für mich eigentlich, das Wahre ist mir fern. Also das Wahre erkenne ich eigentlich nicht.
Ja, und warum sagt man das? Die Frage ist eben, ob es stimmt. Warum soll ich nicht sagen, es ist schön und darin zeigt sich mir die Wahrheit? Also das ist eine klassische Definition von Schönheit, hat man früher immer gesagt, das hat Thomas so gesagt, weil wir es in der Handschrift von Thomas haben, aber es ist ein Text von seinem Lehrer Albertus Magnus, der gesagt hat, das Schöne ist Splendor Veri, der Aufglanz des Wahren. Also das Schöne ist der Aufglanz des Wahren. Wahrheit, die sich zeigt und aufglänzt, das ist schön. Das muss dann nicht hübsch sein. Als Beispiel nennen dann die Leute oft zum Beispiel dieses berühmte Bild von Dürer, von seiner alten Mutter, dieses schöne Bild dieser alten Frau, die da dargestellt ist. Und bei Bonaventura kann man dann liegen, die schöne Darstellung des Teufels muss ihn hässlich malen, sonst ist es keine schöne Darstellung. Also das sind alles so Überlegungen, die dann nochmal hineinkommen. Aber der Grundgedanke heißt, die Schönheit ist der Aufglanz des Wahren, Splendor Veri. Bei Thomas selber, der macht das ein bisschen hanebüchener und also gewöhnlicher, er sagt, Schönes, was im Anschauen gefällt. Pulchra sunt quae visa placent. Das ist Thomas selbst. Er sagt nur das. Pulchra sunt quae visa placent. Aber dieser Text von Albertus Magnus, der eben in den Werken immer unter ihm überliefert worden ist, weil wir ihn durch seine Handschrift haben, da steht eben Splendor Veri. Und das finde ich eine wunderschöne Beschreibung. Dass es zugleich eine falsche Schönheit gibt, davon haben immer die geistlichen Lehrer und die Kirchenväter geredet. Das Bild hieß immer, dass der Teufel sich in einen Engel des Lichts verkleiden kann. Also es gibt eine Schönheit, die lügenhaft ist. Die wird dann immer an den Kathedralen dargestellt. Nicht? Die schöne Frau Welt und hinten krabbeln die Kröten. Also das gibt es schon. Aber die eigentliche Schönheit ist das Erscheinen Gottes. Simon Weil kann sich nicht genug tun, damit die Kirche und das Christen, also die Christenheit zu beschimpfen fast. Dass sie dann, setzen nicht bei der Schönheit an, weil sie auch die Erfahrung gemacht hat, dass gerade die Armen und die unterdrückten Leute und die Unglücklichen einen Sinn für Schönheit haben. Und sie hat auch über solche Erfahrungen, ist sie aus ihrem Anti- oder Atheismus herausgekommen, indem sie da an der Meeresküste von, Portugal, die Portugiesen stiften dort die Frauen so die Netze flickten und dabei so Melodien sangen und sie hat ihre ersten Christusvisionen gehabt in Sulem dann, wo sie wahnsinnige Kopfweh hatte, aber trotzdem in der Liturgie war und während der Liturgie der Benediktinermönche dort hat sie eine mystische Erfahrung gemacht oder so und hat da was Neues entdeckt und gefunden. Also die sagt, Schönheit ist eigentlich der entscheidende Weg, um zur Wahrheit und zum Guten zu kommen. Und das wird aber leider, sagt sie, immer so mit Misstrauen betrachtet von den Ethikern. Und das hängt wieder, glaube ich, damit zusammen, dass die Schönheit eigentlich uns ausruhen lässt. Während der Ethiker sagt, wir müssen da weitermachen. Ignatius sagt, in Eilmärschen zum Himmel marschieren und die anderen mitziehen. Das schreibt er in dem Vorwort zu seinen Konstitutionen, dass er deswegen da einen Orden gründet, um das zu machen. Und da ist dann eigentlich keine Zeit, sich einfach jetzt dahin zu setzen, außer ich meditiere natürlich Gott und Christus. Nicht? Aber sonst kommt die Schönheit wird dann bei den Jesuiten klassischerweise eingesetzt für die Verkündigung natürlich. Klar machen die da die Barockkirchen oder so, aber das ist alles dann schon wieder Predigt und nicht Selbstzweck. Sondern ist er gleich wieder in den Dienst genommen. Während ich eben meine, diese Definition, Splendor Veri, und dagegen stelle ich jetzt meinen Satz damit, das ist so schön, um wahr zu sein. Ich sage, da steckt so ein Misstrauen drin, wenn es schön ist, ist es eigentlich wahrscheinlich doch wieder getrickst oder verschwindelt, bis hin dann zum Film Noir, wo dann immer das sogenannte Angel Face dahin gehört. Nicht? Also die eigentlichen Bösewichter sind dann immer die Angel Faces, ob weiblich oder männlich.
Ne? Ja, weil die Schönheit lenken kann.
So ist es, genau das.
Verführt und die Verführung ist ja schlecht. Und
genau so.
Diesen Geist ab,
ja. Ist ja auch bei Dostojewski so, nicht? Der lässt ja einerseits sagen, also im Idioten, dass die Schönheit die Welt erlöst. Und andererseits ist dann gerade der Stavrogin, also die eigentliche negative Hauptfigur in den Dämonen, in Besi, ist eben einer, der zugleich Schönheit ausstrahlt. Weil das eben tatsächlich das ist, was ganz wiesam, was bezaubert, was verführt und einsetzt. Und von dort her ist diese Idee des Angel Face eben tatsächlich eine alte Tradition. Dass man sagt, gerade in diesem Schönen und Verlockenden steckt eben das Verderberische drin. Nicht? Wie überwinde ich dieses Misstrauen? Im Punkt.
Aber eigentlich ist doch bei der Schönheit wirklich so, dass da die Zeit im Augenblick dann stillsteht.
So ist es. So ist es.
Insofern, ja. Wieso da eine Aktivität?
Eben, die kommt im nächsten Moment wieder. Deswegen bleibt sie ja nicht und fordert dann auf, was zu tun. Also entweder sie zu preisen, ihr nachzugehen oder andere auf sie hinzuweisen. Oder wie immer. Das kommt dann, erstmal wird das also wahrgenommen. Und das kann man zum Beispiel auch zeigen, um nochmal auf die Exerzitien zurückzukommen, von Ignatius. Die ganze vierte Woche geht es um Begegnung mit dem Auferstandenen. Und jede dieser Begegnungen endet in Sendung. Also da wird nicht gemütlich weiter gesessen und gesagt, jetzt haben wir uns da oder so, sondern die Leute werden weggeschickt. Magdalena wird gesagt, halt mich nicht fest, geh zu den Leuten und sag denen deswegen Apostola Apostolorum. Den Aposteln wird gesagt, die sollen da nach Galiläa gehen, in die Welt gehen oder so. Also es ist immer ein weggeschickt werden. Das heißt, Apostello heißt weggeschickt werden. Apostello, wegschicken. Ne? Also das steckt dort drin, dass hier diese Begegnung da ist, die gehört hin. Honeymoon gehört immer hin. Und das war der Punkt, den Balthasar dann kritisiert an der berühmtesten Novelle von der Gertrud von Lefort, Die letzte am Schafott, dass dort die Hauptfigur von Anfang an neurotisch, also ängstlich ist und krank ist und das dann sich irgendwie verwandelt und wo er sagt, das ist falsch, das gibt's nicht. Christentum erfolgt immer erstmal eine Bekehrung, wo das geheilt wird. Ich kann nicht so bruchlos von der Neurose ins Kreuz kommen. Sondern das muss erst aufgearbeitet sein und dann kommt wirklich das Opfer und die Hingabe. Das ist ein neuer Schritt. Also der ist schon nötig, deswegen zunächst mal gibt es diese Pause, die dann hingehört, das Begegnen, die Freude, aber dann jetzt auf, dieser nächste Schritt. Und die Gefahr beim Schönen ist, dass man da sich eben jetzt da eigentlich drin sitzen bleibt. Deswegen weisen die großen Mystiker immer darauf hin, das geht nicht. Berühmt ja dieser Satz vom Meister Eckhart, wenn man in der Ekstase ist und da braucht ein Armer ein Süpplein, muss man seine Ekstase beenden und gefälligst ihm das Süppchen kochen. Also diese Punkte, die da ganz gezielt hingehören, während die Gnostiker sagen, nein, nein, das braucht es alles nicht. Und das Entscheidende ist, dass ich da eben erkenne oder dort bin. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist so diese Umdrehung. Und demgegenüber gibt es jetzt eben unser Misstrauen, weil eben die Schönheit so verführerisch ist, zu sagen, nein, Schönheit ist wahrscheinlich nicht wahr, das darf also nicht sein, sondern aufrichtig und ehrlich ist nur, wenn einer seinen Ekel herausbricht. Und dann halten das die Leute für aufrichtig und ehrlich, wenn man das macht. Aber wenn man in dieser Weise Positivität, Rühmung, wie der Rilke sagt, nicht? Er sagt, eigentlich geht es um Rühmung in Dichtung. Das hat keine Konjunktur heute. Nicht? Das darf nicht sein. Das gilt als unecht. Entweder weil man so blöd ist, dass man es nicht gemerkt hat oder so hartherzig oder was weiß ich. Ein großer Name dafür ist zum Beispiel Adorno oder so, aber auch andere, die man sagen, sobald man irgendwas anguckt, muss man immer auch nochmal so die Negativität angucken. Die steckt überall drin. Die Frage ist, kann ich auch ohne Hartherzigkeit die doch übersehen? Das ist eben die Frage, wem gelingt das oder wo nicht? Ist das von vornherein schon klar, dass also Bejahung falsch ist und eigentlich nur ein Zeichen von Hornhaut auf der Seele?
Da kann man sich eben doch unterscheiden. Ich meine, selbst
genauso.
Ist halt was anderes. Im Selbstrausch bringe ich wahrscheinlich die Suppe nicht mehr.
So ist es.
Wenn, also den sozialen.
Das glaube ich. Ja, ja, so ist es.
Aber es gibt sehr wohl die Möglichkeit, dass ich sozial.
Immer. Es ist nichts eindeutig in unserem Leben, das muss man sich wirklich sagen. Wobei man eben daraufhin jetzt nicht in die Skepsis verfallen darf und in den Verdacht. Und da ist der Nietzsche schon ansteckend, weil es eben oft so scharfsinnig ist und so Lichter wirft und das ist eben eindrucksvoll. Nur kann man eben, man sollte nicht vergessen, dass so Entlarvung immer nur einmal möglich ist. Nicht einmal kann ich also der Mona Lisa einen Schnurrbart malen. Und die Frage ist, ob man sowas tun soll. Das sind also so die Sachen, das ist so wie beim Feuerwerk. Nicht? Feuerwerk ist für Adorno die Form von Kunst eigentlich. Nicht? Wie viel wird da einfach so verbrannt für so einen Augenblick? Das ist eigentlich richtig. Heute haben diese Leute deswegen ja auch eher mit der Nachhaltigkeit. Nicht? Das ist ja da aus dem Forstbetrieb ganz ausgewandert und ist jetzt so das Zauberwort für alles. Aber dass man sieht, dass das so ein bisschen mit hingehört. Und deswegen hat er hier am Schluss auf dieser Seite ja auch noch diesen Einsatz, die beste Maske, die wir tragen, ist unser eigenes Gesicht. Nicht? Das ist unser Gesicht, in dem zeigen wir uns, aber wir sind doch nicht so, wie wir aussehen. Der Mensch ist so, wie er aussieht, weil er nicht so aussieht, wie er ist, hat Kassner gesagt, in seiner Physiognomik. Nicht? Das ist der entscheidende Satz, der da nochmal hingehört. Und am Schluss steht nochmal und gesperrt, dass es noch keine Übermenschen gibt. Ja, das wissen wir. Nicht? Ich habe neulich noch irgendein Buch gelesen, wo tatsächlich jemand sagt, der Zarathustra sei der Übermensch. Also dann hat da jemand nicht lesen können. Sondern der ist ja gerade der auf ihn hinführt und ihn darstellt. Nicht? Merkwürdig. Ja, dann blättern wir mal um. Dann ist also auf der Seite, es gibt keinen Übermensch, dann geht es jetzt weiter auf der Seite 116. Wiederum ein Punkt, der ja trifft und gilt. Jeder Gedanke, wie die flüssige Lava, baut um sich selber eine Burg und erdrückt sich mit Gesetzen. Das ist tatsächlich so, dieses Bild ist ja auch alt, also erstmal spuckt es so der Vulkan aus und dann lagern sich diese Dinge ab, die nennen wir Gewohnheit. Was sich da ablagert und man kann dann sagen, in gewisser Weise stirbt man irgendwie an Gewohnheit. Also hat man dann auch sofort, bei Hegel steht das glaube ich irgendwo auch, dass das tatsächlich nun mal ist, man spricht eben vom Tod der Gewöhnung. Weil man einfach nicht mehr in der Lage ist, das Neue zu sehen daran, das da ist. Auf der anderen Seite ist natürlich Gewohnheit nochmal und auch die Gesetze ist ja nicht bloß was Negatives. Wir haben gerade gesagt, alles hat so seine beiden Seiten. Mein Beispiel für die Studenten war immer, wenn jeder Morgen die Reaktion auf das Weckerklingeln, also eine grundsätzliche Situation ist, ob ich überhaupt leben will und aufstehen will oder sonst wie, dann bin ich um 9 schon wieder so müde, dass ich mich eigentlich wieder ins Bett legen müsste. Nicht? So manche Dinge müssen einfach von selber laufen. Ohne dass man da dauernd unentwegt da so Grundentscheidungen macht. Deswegen war ja dann auch irgendwann mal der Existenzialismus mal wieder am Ende, wo man dauernd auf den Zehenspitzen der Entscheidung steht. Nicht? Irgendwann wird das dann doch wieder zu anstrengend und dann lässt man das wieder. Also, aber es gibt genug Augenblicke, wo das im Leben begegnet. Das wird man schon nicht zu kurz kommen dabei, nicht? Wo sich die Frage stellt, aber es muss nicht dauernd sein. Und deswegen flüssige Lava hin, flüssige Lava her, vieles beweist sich genau nochmal in der Durchführung. Das kann man natürlich ein bisschen hausbacken ausdrücken, wie das dann der Schiller in der Glocke macht, wo er sagt, die Leidenschaft flieht, die Blüte verblüht, die Frucht muss treiben, die Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben. Also so solche Formeln, so typisch Schiller mal wieder, nicht? Kann man das also so ausdrücken. Aber in der Sache wäre es genau das, was dort drin steckt. Dass es nicht einfach mit dem Ausbruch als solchem zu tun ist, sondern was baut sich daraus? Und da finde ich auch schön, dass er hier nicht einfach sagt Mauern, sondern Burg. Nicht, dass das schon auch nochmal hingehört. Also was ist da eigentlich gemeint? Institution natürlich. Und es gibt so eine typisch romantische Institutionenfeindschaft, die auch heute wieder ziemlich herrscht, weil wir sowieso so allgemeinen Neo-Rousseauismus haben. Nicht? Deswegen also darf es nicht die Ehe geben, weil die Liebe kaputt macht. Da darf es nicht die Kirche geben, weil das die Religion kaputt macht. Und einfach so quer durch, Institution darf nicht sein. Nicht? Während wir ohne Institutionen nicht leben können. Das ist einfach
aber eben. Wenn man das jetzt mal, dieses Lava, ich habe das Glück, mehrmals Lava zu sehen, ja. Und wenn das so sehr wahnsinnig schnell, wie das dann abkühlt,
das ist wohl
und
wahr.
Dann eine Form
ja.
gibt. Aber auf den Feldern, wenn man dann Jahre später hinkommt, und man sich noch erinnern kann, wie schnell zum Beispiel jetzt die Natur Kultur, trotzdem, dass sich da feste Form gebildet hat, die schönsten Orchideenfelder.
So ist es.
Wilde Orchideen.
Ja.
Oder was da gerade, weil das ja viele Grüppchen und Windungen hat, was da dann wachsen kann.
So ist es, ja. Gehört dahin, schön, wie Sie das sagen. Ja.
Mit der Verfestigung, dass sie sich eben nicht so verfestigt, dass dann kein Leben mehr
so ist. So ist es. Da haben wir ein schönes Beispiel dafür.
Institutionen nicht so zu verfestigen, dass das Leben dadurch unterdrückt wird.
Das ist natürlich die Gefahr. Ja, klar.
Also,
passiert natürlich dauernd auch, weil wir so sind, wie wir sind. Ne? Aber die Antwort darauf zu geben, das zu lassen, ist eben keine Lösung. Nicht? Eben nicht. Also, und deswegen, das ist ja wieder Muster, wo die Kunst das zeigt. Also, ja, die Gestalt, die es dann bringt. Ob das dann so ganz stimmt, dass die Gestalt die Probleme löst, wie der Hofmannsthal meint, darüber kann man dann nochmal streiten. Aber dass er jedenfalls eine Reihe von Problemen löst und dass hier die Gestalt wirklich eine Antwort ist auf sowohl positive wie negative Lava. Um das so zu sagen, also sowohl fürs Glück wie für Beängstigungen oder für Ängste und all so Geschichten, die es ja auch alles gibt, nicht? Wo eben Institutionen dann schon etwas hilft, auch wieder über die eigene Schwäche hinweg. Weil manche Leute sagen, nein, pflichtgemäß darf man schon gar nichts tun, man muss davon nicht so hingerissen sein, unbedingt wie der Kant, aber dass das eine ganz wichtige Hilfe nochmal ist, dass Dinge eben zum Teil nur in Pflicht durchgetragen werden können, damit dann wieder die Erfahrung gemacht werden kann, dass das jetzt ohne Pflicht geht, weil es einen einfach mitreißt. Das müsste man schon auch sehen. Nochmal, nicht? Dass diese Spannung doppelt auftaucht. Das ist ja ein großes Thema der Lebensphilosophie immer gewesen. Also diese Geschichte, Leben und Institution.
Also beim Körper ist es ja so, am Morgen, wenn jetzt natürlich eine bestimmte Methodik da ist,
So ist es, so ist
wenn
es.
Wenn ich jetzt zum Beispiel damit zähle, wenn ich mich nur im Nirvana verliere, dann hört die meisten hören nach 5 Minuten auf, die
machen
dann nichts mehr.
So ist
wenn
es.
Ich jetzt einen Takt habe oder Musik habe dazu, dann ist es sehr viel leichter, einfach da.
So ist es, genau so.
Hinauszukommen.
Meine ich auch, nicht? Deswegen sollte man da wirklich mit, ich sage es so ungeniert, mit Demut damit sich umgehen und sagen, ich brauche da verschiedene Hilfen. Wir können da nicht einfach so formlos daher tun. Ja, ja, genau das ist es. Genau die gehören dorthin und die meine ich auch, die muss man nicht negativ sehen, während es gab ja so eine Zeit lang eben von der Psychoanalyse her immer zu sagen, Rituale, das ist eigentlich was Negatives und dann Religion, dann Zwangsneurose, wie das in der Verlängerung heißt, während Ritual durchaus selber eine Gestalt sind und schöpferisch sein können und eine Leistung sind. Und zugleich eine tragende Kraft haben, aber auch einen Reiz dazu, sie immer wieder auch zu beleben und dass wir über uns hinaus wachsen. Das ist ja der Punkt, wann ist mir was zu weit oder zu groß? Das Bild, was die geistigen Lehrer benutzt haben, war der David, dem man erst die Rüstung vom Saul da geben wollte zum Kampf gegen Goliath. Und sagte, was soll ich mit dieser komischen Rüstung? Nicht? Der braucht nur seine beiden Steine da in der Schleudern. Nicht? Und das gilt natürlich auch für manche Gebete, so in den Gebetbüchern, was da so die Heiligen in ihrer Ekstase beten, das soll dann so ein normaler Mensch von uns da beten, nicht? Sagen, nimm hin meine ganze Freiheit, mein ganzes Leben oder so, was soll das? Nicht? Sondern, dass man da gucken muss, was passt, liegt da ein bisschen näher dran bei mir, was ich erstmal schon mal kann. Aber dass es etwas über mich hinausgehen muss, das gehört auf jeden Fall dazu. Weil wir immer noch am Wachsen sind, so wie die Kinder. Also ein bisschen will man weiterkommen und nicht dort bleiben, wo man ist. Zu besserer Antwortmöglichkeit kommen. Insofern wollen wir schon über uns hinaus ein Stück weit und das soll auch gesehen werden. Und Selbstannahme heißt nicht, dass ich meine, so wie ich bin ich jetzt schon fertig. Nicht? Gerade nicht. Also auch da haben wir wieder diese Doppelungen drin, klar, ist so. Und da kommt ja jetzt dieser längere Text, den wir dann gar nicht mehr ganz schaffen. Wir gucken ihn nur mal an, dass er jetzt eben spricht von den Idealen, die da jetzt hingehören, wieder der Überwindung. Und da gibt es ja diese drei Ideale natürlich, Philosoph, Künstler, Heiliger. Das sind die drei also Hochtypen des Menschen. Man könnte noch dazu zählen, ich wundere mich, dass er das weglässt, weil er sicher noch hingehört, zum Beispiel der Held oder so, oder der große Feldherr, der König oder so, gehört er auch so ein Grundbegriff. Mohammed ist ja nicht zuerst ein Religionsstifter, sondern erstmal ist er ein Eroberer. Und das ist ja das ganze Problem mit dem Islam, dass das so fundamental da drin steckt, dass man sich fragt, wie die das mit Friedlichkeit hier hinkriegen wollen. Auch wenn das Einzelne immer wieder probieren. Nicht? Also das wundere ich mich, dass der hier fehlt, dass er Philosoph, Künstler und Heiliger nur aufführt. Und es fehlt ganz also diese Wichtigkeit des Eroberers. Also Alexander der Große zum Beispiel, nicht? Ein Sternbild für viele seit Jahrhunderten, so etwas. Diesmal oder Karl der Große, nicht so groß wie der Alexander, vielleicht unter einer anderen Rücksicht größer, weil er ja nochmal tatsächlich nochmal was gebaut hat auch, nicht? Staat, also das meine ich, ist das Erste, was mir einfiel, dass das da noch dazu irgendwie kommen müsste.
Ja, der Eroberer scheint nicht so groß in der Selbstfindung zu sein.
Das ist genau die Frage, wie bringt er das hin?
Deshalb diese Auseinandersetzung mit ja. Alexander und Diogenes. Was dann? Ja, jetzt eroberst du das und was kommt dann?
Ja, geh mal aus der Sonne eben. Eben, das muss man gucken, klar. Was mache ich mit Napoleon? Wenn Sie mit Franzosen reden, ist das natürlich nochmal wieder was anderes, nicht? Also, dass ich sage, also ich würde noch den Held oder so etwas dazu schreiben, aber er macht es halt jetzt so. Das war nur eine Nebenkrittelei und die können Sie auch wieder vergessen. Ich wollte es nur einfach weitergeben, weil ich sage, das ist schon noch eine der Größen. Vielleicht kann man tatsächlich mit Argumenten zeigen, dass sie nicht ganz auf dieser Linie liegt, sondern ein bisschen drunter. Vielleicht. Nicht? Aber dann wären es eben 3 oder 4. Und dass er jetzt sagt, so, die müssen wir jetzt gucken, wie nehmen wir die auseinander. Und dann kommt ja diese merkwürdige erste Antwort, dass er den Heiligen ersetzt durch den Historiker. Und das ist schon ein eigentümlicher Schritt, nicht? Den er dort macht. Da kann man drüber nachdenken. Und er fasst ja den Historiker als den, der versucht, dem Fremden und dem Vergangenen gerecht zu werden. Das ist ja tatsächlich ein Problem, wie werden wir den Toten gerecht, weil die sich ja nicht mehr wehren können. Nicht? Wenn man ihre Texte liest, wie geht man damit um? Während Leute, die noch leben, diese Möglichkeit haben zu widersprechen. Goethe formuliert das ja in einem bekannten Satz schon für das Alter. Der sagt, das Alter verliert das Menschenrecht, von seinesgleichen beurteilt zu werden.
Ja, ja, deshalb viele Sachen muss man ganz schlimm über den Buddhismus schimpft.
Zum Beispiel.
Was man ja tun kann, man kann ja,
ja
die Schattenseiten
ja,
sehen,
eben, ja.
Aber das wird nicht gerecht einer Lebenssituation vor 2600
genauso,
Jahren.
Genauso, ja.
Und was da für Bedürfnisse waren.
So ist es.
Man muss ja doch alles sehen.
Ja.
Es ist einfach nur ungerecht.
Stimmt.
Und da muss man natürlich, da würde ich Ihnen zustimmen.
Meine ich auch.
Dass man auch
ja.
Jetzt, wir sehen ja auch vieles jetzt am Christentum auch historisch.
Und ja, eben, muss man auch.
Zu Recht.
Zu Recht. Ja.
Kann
ja.
Man es ja gar nicht auch vielleicht auf diese wunderbaren ja. Anfänge, wenn man das nicht versteht,
so ist es.
Kann man es vielleicht auch heute nicht haben.
So ist es. Aber es gehört auch zum Beispiel, auch die Kritik am Nationalsozialismus gehört dahin.
Ja, aber darf ich vielleicht auch ja. sagen, dass dieses liebevoll gerecht nachempfinden, ist das nicht auch etwas, sich von einem eigentlichen Urteil fernzuhalten?
Das ist genau der andere Straßengraben. Das, vielen Dank, das wäre jetzt auch der nächste Satz gewesen, das zu sagen. Also erstmal muss ich versuchen, möglichst offen das überhaupt zu sehen, von allen Seiten her das aufnehmen. Dann muss ich natürlich auch irgendwann beurteilen, das ist wahr. Und das ist jetzt dieser falsche Form von Historismus, nennt man das ja dann. Da versagt man sich ja die Urteile und sagt eben, es ist einfach alles war und immer da. Und dann sind wir bei dem Satz, wo dann Benedikt eben sagt, das ist die Diktatur des Relativismus. Man darf überhaupt nicht urteilen und sagt, ihr habt das selber nicht erlebt oder ihr wart nicht dabei. Also natürlich habe ich Dinge zu beurteilen und kann nicht alles verstehen oder aus der Zeit heraus erklären, sondern es gibt Dinge, die waren falsch und das muss man sagen. Aber sie waren nicht immer in der Weise falsch, wie sich heute die Leute das denken, weil die gar nicht wissen, was da für ein Druck da war, was für ein Mut dazu gehört hätte, was anderes zu sagen und zu tun. Da wundert man sich schon bei manchem. Ich fand das zum Beispiel schon an einer ganz simplen Sache, diese Häme, die Kohl eingesteckt hat für seinen Satz in Israel mit der Gnade der späten Geburt. Wo gerade die Leute geschrien haben, die selber diese Gnade nicht hatten, also zum Beispiel Habermas oder so Leute, die eben noch HJ-Führer gewesen sind, weil sie eben einfach älter waren, nicht? so diese Ansätze, die noch da waren, wenn ich vor dem Ende des Krieges, also 8,5, da war eben noch nichts. Ne? Und dass das einfach ein bedenkenswerter Satz ist, dass man die Gnade der späten Geburt sagen kann. Aber was ist da an Häme bis heute gegossen worden über diesen Satz, nicht? Als ob es das nicht tatsächlich hingehört und hier nochmal Möglichkeiten da sind. Was wäre aus den Leuten geworden, was hätten die gemacht, wenn sie eben jetzt schon älter gewesen wären und man hätte gesagt, du gehst jetzt da also auch in die Arbeit da nach Auschwitz oder so, hätten die gesagt, nein, bring mich vorher um, ich tue es nicht oder so ähnlich. Nicht? Also einfach so dieser Sinn dafür, mit der Gefahr, sich überhaupt des Urteils zu enthalten. Da stimme ich Ihnen völlig zu, das kann nicht gehen. Das ist die ganze Gefahr der Hermeneutik, dass hier auf Urteil verzichtet wird. Ich fand das auch so in der Diskussion zum Beispiel zwischen Gadamer und Guardini so, wo Gadamer den Guardini so scharf angeht wegen seiner Rilke-Kritik. Er sagt, der Dichter hat immer recht, wie kann der sich erlauben, hier Kritik zu üben? Weil Guardini ihm sagt, wie geht das mit der Person bei Rilke, wie löst sich das auf, wo ist das eigentlich oder so. Ne? Und wo Gadamer sagt, das darf man nicht, sondern das haben wir nur entgegenzunehmen. Von wegen. Das ist schon der Ort, wo auch zu urteilen ist. Aber eben zugleich aufgrund zunächst mal dieser höchsten Pietät des wirklich Versuchens hineinzukommen in die damalige Situation, sodass man auch Menschen, soll man sowieso nicht beurteilen und verurteilen, sondern die Taten, aber wo ich auch die Tat nochmal richtig fassen muss, ist das dann schon das, was ich da benenne, oder ist es das nicht? Und das gilt auf alle Seiten. Ich weiß, wie damals der Kardinal Höffner gesagt hat, Abtreibung ist Mord, wie mein Vater gesagt hat, wie kann der sowas nur sagen, mein Vater Richter, und sagt, nein, Mord ist in ganz bestimmter Weise definiert bei uns in Deutschland, man kann nicht sagen, dass das Mord ist, in allermeisten Fällen. Das gehört sich nicht, wird aber bis heute von Lebensschützern gesagt. Und das ist falsch, dass man dagegen sein kann. Ich bin kompromisslos dagegen, aber man darf es nicht Mord nennen. Also solche Dinge würden da hineingehören, nicht? Dass man guckt, wie ist da was zu nennen und zu beurteilen. Und deswegen finde ich das schon interessant, dass er das erstmal hier also dem Heiligen zuordnet als Gedanke. In einem ersten Schritt, wo dann das Urteil folgen muss. Und das Genie, das fasst er jetzt jenseits die Kunst der Kunstwerke, also dass es um den Menschen geht, der über sich hinaus wächst. Das ist hier sein Versuch. Gegenüber diesem Moment der Stille und dem Aushalten und dem Stehenbleiben, hier die Forderung, hier ist was zu tun oder weiterzugehen. Nicht? Das ist das, was er da noch nimmt. Aber ich glaube, dass wir da einfach nächsten Freitag weitermachen. Ich habe jetzt, haben alle diesen Zettel bekommen? Ich habe wieder diese Anwesenheitsliste herumgeben sollen und würde Sie bitten, einzutragen. Es hat schon jemand gesagt, dass er es mitnimmt hinterher und oben einwirft, da muss ich nicht mehr hochgehen. Ich sage Ihnen jetzt schon, dass für den nächsten Freitag wir wieder, das hängt ja auch extra schon an der Tür, wir wieder im Seminarraum 1 sind. Also nicht unten im Keller, nochmal zum Glück, aber eben nicht hier, für die da am Freitag schon da sind. Über den Samstag habe ich nichts gehört, also schließe ich daraus bis jetzt, dass der Samstag wieder hier ist, wie heute. Aber das merken Sie ja, entweder sind wir dann hier oder im Raum daneben. Nicht? Bis dorthin also dann gute Zeit.